Ja, herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde. Wir werden still und hören auf das Präludium. Ich lese uns ein bekanntes Wort aus dem Philipperbrief, Kapitel 4, Verse 4 und 5b. Freuet euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freuet euch, der Herr ist nahe. Freuet euch in dem Herrn alle Wege. Man kann übersetzen auch zu jeder Zeit. Freuet euch zu jeder Zeit, an jedem Tag. Man kann auch übersetzen, was auch immer geschieht. Freuet euch, was auch immer geschieht. Ist das bei uns so, dass wir wirklich uns im Grunde jeden Tag freuen über das Leben, das wir führen so als Christen? Bei mir ist das nicht immer so. Manchmal gewinnen doch Sorgen eine gewisse Oberhand, Probleme. Manche von uns haben ja auch Schwereres zu tragen gehabt in diesem Jahr, ihren Ehegatten verloren. Ja, das ist manchmal nicht so einfach, sich zu freuen, alle Wege, zu jeder Zeit, was auch immer geschieht. Aber besonders in der Advents- und Weihnachtszeit fällt natürlich unser Blick schnell auf Jesus, dass Gott seinen einzigen Sohn in diese Welt gesandt hat zu unserer Erlösung. Und wenn wir bedenken, was Jesus Großes für uns getan hat, was Gott uns in ihm geschenkt hat, dann können wir wieder froh werden, dann können wir uns freuen. Denn durch Jesus haben wir die Erlösung, die Befreiung von unserer Schuld, von unserer Lebensschuld. Wir alle sind schuldig geworden vor Gott, wir alle sind schuldig geworden vor Menschen und Jesus befreit uns davon. Außerdem ist Jesus der Retter vor dem Gericht Gottes. Wir müssen nicht mehr befürchten, in die Gottesferne, in die Hölle zu kommen. Darüber hinaus ist Jesus unser Beistand an jedem Tag. Er bietet uns seine Hilfe an, sein Führen und Leiten. Und weiterhin haben wir die Gewissheit, wenn wir Kinder Gottes geworden sind, christusgläubig, dass wir ein ewiges Leben empfangen werden, ein ewiges Leben bei Gott. Und wenn wir das alles bedenken, dann werden doch unsere Sorgen und Probleme, die wir haben, deutlich kleiner. Dieses große Geschenk, das können wir nicht nur im Advent bedenken und zu Weihnachten, sondern an jedem Tag im Jahr. Gott hat uns überreich beschenkt durch die Sendung seines Sohnes. Freude bricht durch, Weihnachtsfreude. Wir wollen aufstehen und Gott danken. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns so beschenkt hast durch die Sendung deines Sohnes Jesus Christus. Er wurde gering wie wir Menschen. Er wurde ein Diener, er wurde ein Knecht. Und er ist sogar diesen schweren Weg ans Kreuz gegangen, den Tod eines Verbrechers gestorben, darüber hinaus beladen mit den Sünden der ganzen Welt. Und er musste ausrufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, das alles ist geschehen für uns und auch für einen jeden von uns persönlich, damit wir errettet sind, damit wir erlöst sind, damit wir ein sinnvolles Leben hier jetzt auf der Erde führen können und damit wir die gewisse Hoffnung auf die Ewigkeit haben. Welch ein großes Geschenk. Und wir bitten dich, Gott Vater im Himmel, dass dieses Geschenk uns beflügelt und dass unsere Freude hervordringt und auch ein Zeugnis ist für die Menschen um uns her, dass sie erkennen, dass wir Erlöste, Errettete sind. Wir bitten aber auch für diesen Gottesdienst, dass du unter uns sein kannst, dass du unter uns bist und uns segnest, gleich im Singen und im Hören. Danke für dein Wort, das wir haben. Wir bitten dich auch für die Gottesdienste in dieser Stadt und in diesem Land, dass dein Wort verkündigt wird, beziehungsweise wurde und noch nachhalt und Frucht trägt. Und wir bitten dich auch für Christen in den Ländern, in denen Verfolgung herrscht, dass du die Christen dort bewahrst im Hören auf dein Wort. Bei Open Doors wurde viel berichtet von Hausgemeinden, Hauskirchen im Iran. Und Herr, du weißt, wie viele es sind und du weißt, wie gefahrvoll es ist, sich dort zu versammeln. Bitte behüte heute besonders auch dort die Geschwister und sei du mit ihnen. Und dir sei nochmals Dank, dass wir diesen Gottesdienst hier so feiern dürfen in Frieden und in Freiheit. Amen. Wir nehmen Platz. Wir singen jetzt ein altes Weihnachtslied. Der Text stammt aus dem 15. Jahrhundert. Es kommt ein Schiff geladen. Ich hatte mal nachgelesen, ein beladenes Schiff, so wurde damals im Mittelalter eine schwangere Frau bezeichnet. Das hilft vielleicht, um das zu verstehen, warum kommt da in der ersten Strophe so ein beladenes Schiff vor. Damit ist also die schwangere Maria gemeint. Ja, ich heiße alle nochmal herzlich willkommen im Gottesdienst, alle Gäste, alle Freunde, alle Mitglieder. Wir wünschen uns gemeinsam Gottes Segen in dieser Zeit, die Gott uns schenkt. Ich habe einige Bekanntmachungen. Einmal die Geburtstage der vergangenen Woche. Da hatten wir ein Geburtstagskind, das war Paulina. Die ist jetzt auch im zweiten Gottesdienst da, das ist schön. Als Gemeinde wünschen wir dir Gottes Segen mit einem Wort aus Josua Kapitel 2, Vers 11. Der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Das bedeutet, Gott hat alle Macht. Er ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden und das macht uns froh. Heiligabend haben wir zwei Gottesdienste um 15.30 Uhr und um 17 Uhr. Die Listen, wo man sich eintragen konnte für die Gottesdienste, wurden ja schon weggenommen. Die waren voll, aber es gibt noch freie Plätze, insbesondere im zweiten Gottesdienst. Und wer sich da noch anmelden möchte, ohne Anmeldung sollte man nicht zum Gottesdienst kommen. Wer sich anmelden möchte, der kann das bei Simon tun. Wer jetzt schon weiß, dass er sich angemeldet hat und nicht kommen kann, der sollte sich bei Simon auch abmelden. Das wäre gut für uns, wenn wir wüssten, dass noch mehr Plätze frei sind. Aber ich gehe mal davon aus, dass alle, die kommen wollen, auch untergebracht werden können. Ja, wie gesagt, meldet euch bei Simon. Im zweiten Gottesdienst sind mehr freie Plätze vorhanden, Heiligabend, als im ersten. Die Kollekten an Heiligabend, die wir sammeln, sind für zwei Gemeindeprojekte bestimmt. Und zwar einmal hat die Kinderstunde hier in der Gemeinde ein Patenkind, das ist 14 Jahre alt. Eva Lucia heißt das und lebt in einem Kinderheim in Argentinien. Also die Hälfte der Heiligabendkollekten wird dorthin gehen und die andere Hälfte wird ein Projekt der Jugend unterstützen. Und zwar unterstützt die Jugend Neues Leben Indonesien und fördert dort die Schulbildung für Kinder, also dass Kinder eine Allgemeinbildung bekommen. Und gleichzeitig wird aber auch dort das Evangelium an die Kinder weitergegeben. Für diese beiden Zwecke wird gesammelt. Die Kollekte, die wir heute sammeln, die eingelegt werden kann im Foyer nach dem Gottesdienst, die ist bestimmt für die Arbeit unserer Gemeinde. Und für die Kollekte, die wir nachher zusammenlegen, möchte ich jetzt danken. Wir verneigen uns. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns beschenkst, dass wir auch das Geld haben, etwas weiterzugeben, manche vielleicht mehr, andere weniger, aber du kannst es schenken, dass jeder das gibt, was du ihm aufs Herz legst, was Recht ist vor dir. Und bitte segne dadurch auch die Arbeit unserer Gemeinde und segne die Spender. Amen. Gestern war Infostand in der Fußgängerzone. Ich weiß nicht, ob Klaus etwas sagen möchte. Dann komm mal nach vorne, mach das nicht von hinten.
Ja, so ein Infostand ist immer spannend. Also ich weiß nie, wie viel kommen, um sich daran zu beteiligen. Aber wir waren ein gutes Team. Eine Glaubensschwester und 4 Glaubensbrüder, also Männer. Und das Wetter ist auch immer spannend, aber es ging. Und wir haben dann so ein Pavillon aufbauen können. Unser Platz, wo wir normalerweise stehen, war besetzt. Da stand eine Würstchenbude. Und da muss man immer so ein bisschen flexibel sein. Und dann hatten wir aber einen anderen guten Platz. Und es waren auch Leute in der Fußgängerzone unterwegs. Die haben sich also nicht abhalten lassen. Ja, wir konnten Schriften, Traktate verteilen, hatten auch Gespräche. Also ich hatte auch einige sehr interessante Gespräche, eine große Offenheit von Leuten. Also einer meinte, ja, er wird auch gerne mal in unsere Gemeinde kommen, sich das mal angucken. Bis hin, klar, zur Ablehnung, lassen Sie mich in Ruhe, Weihnachten interessiert mich nicht. Aber habe ich auch so Reaktionen gehabt. Also ein großes Spektrum, aber auch eine Offenheit von Deutschen, und es sind ja auch viele Ausländer unterwegs, die auch gerne mal Schriften annehmen. Also wir sind dankbar und wir sollten für diese Menschen beten, die Schriften angenommen haben, die dann auch lesen, für die Gespräche, dass dieser Same des Wortes Gottes, so sagt es ja die Schrift, auch in den Herzen, in dem Inneren aufgeht und Frucht bringt. Ja, ich bin jedenfalls auch dankbar für alle, die gestern gekommen waren und auch für alle, die mitgebetet haben. Weil ohne Gebet bleibt es eigentlich fruchtlos. Also danke auch für alle eure Gebete. Danke.
Ja, danke Klaus. Ja, weitere Informationen zur Gemeindearbeit und Termine findet ihr im Gemeindebrief. Die Gemeindebriefe liegen auch aus für die Gäste, die heute hier sind. Insbesondere ist nochmal wichtig, am ersten Weihnachtstag haben wir hier keinen Gottesdienst. Das ist ein Samstag und das ist ganz gut, wenn manche Mitarbeiter, die Musiker, Techniker, andere auch mal Pause haben und nicht ein Gottesdienst nach dem anderen ist, zumal wir ja immer 2 haben. Ja, als Beter heute nach dem Gottesdienst sind Gisela und Karl-Heinz eingetragen. Also wer Karl-Heinz, habe ich jetzt noch gesehen. Ob Gisela da ist, sehe ich im Moment nicht. Doch, da ist sie, so ein bisschen im Schatten. Ja, gut. Ja, beide sind da und bereit, mit euch zu beten. Wer ein Anliegen hat, ein großes oder kleines, und das gemeinsam mit einem Bruder oder Schwester vor Gott bringen möchte, der kann das nach dem Gottesdienst gerne tun. Wir singen jetzt Gott 2 Lieder. Allein deine Gnade genügt und ein weiteres Herr, dein Weg ist gut. Lasst uns dazu aufstehen, soweit wir das können.
Zu Beginn bete ich noch mit euch. Herr, ich danke dir dafür, dass du tagtäglich zu uns sprichst. Und dass du so viele Wege dazu nutzt. Du sprichst durch dein Wort zu uns und du sprichst durch die Schöpfung, die uns umgibt, wo wir überall sehen dürfen, wie groß und herrlich du bist. Und du hast uns auch Glaubensgeschwister an die Seite gestellt, die immer wieder auch zu uns sprechen, die uns Mut geben in schweren Zeiten oder guten Rat. Danke, Herr, dass du auf viele Weise zu uns sprichst. Und so segne du jetzt auch die Predigt, die dein Wort verkündet. Herr, ich bitte dich darum, dass du ja, dein Wort jedem klar machst, dass es tief ins Herz eindringt und Veränderungen schenkt, dass jeder Einzelne versteht, was du heute von ihm möchtest, was er in seinem Alltag umsetzen kann. Danke, Herr, dass du das alles bewirkst und dass wir darauf vertrauen dürfen, denn alleine sind wir schwach und alleine bin ich schwach, aber du kannst das bewirken, dass eben dein Wort verkündet wird und in meinen Geschwistern Frucht bringt. Ich danke dir dafür. Amen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wenn wir zu dieser Jahreszeit durch die Einkaufsgassen schlendern, können wir überall festliche Weihnachtsbeleuchtung bewundern. Und ähnlich wird es wahrscheinlich bei den meisten auch zu Hause aussehen. Alles funkelt mit bunten Lichtern. Wenn die Jahreszeit schon so dunkel ist, dann holen wir uns so wieder Licht in unser Heim. Und Kerzenschein ist ja eine wunderbare Sache, was wir hier auch bei unserem Adventskranz sehen. Aber bei unserer Festbeleuchtung zu Hause gehen wir dann doch eher auf andere Möglichkeiten ein. Wir nutzen die Möglichkeiten der Elektrizität. Wer würde denn schon tagtäglich hunderte von Kerzen anzünden, um eben sein Heim oder eben die Einkaufsgassen festlich zu beleuchten? Und Elektrizität hat einige besondere Eigenschaften. Strom als solches kann man ja eigentlich nicht sehen, aber dessen Auswirkungen sehen wir. Wie wenn jetzt die Lichter leuchten oder wir wissen eben auch, dass Strom eine gewaltige Kraft entwickeln kann. Große Industrieanlagen werden ja mit Strom betrieben und neuerdings ja auch schon viele Autos. Und Strom kann auch gefährlich, mitunter sogar tödlich sein, wenn man gewisse Regeln nicht einhält, wenn man zum Beispiel in die Steckdose fasst, dann kann das ja schlecht ausgehen für einen. Und ja, bei unserem Gott ist es fast so ähnlich, denn er ist auch für die Menschen unsichtbar, jedoch können wir ihn anhand seines Wirkens erahnen oder sogar erkennen. Es gibt aber einen großen Unterschied. Die Elektrizität wurde von schlauen Wissenschaftlern entdeckt, aber der Mensch kann aus sich heraus niemals Gott erkennen. Gott muss sich den Menschen offenbaren. Und wir werden heute sehen, dass bei diesen Offenbarungen Gottes du als gläubiger Christ eine wichtige Rolle spielst. Das Thema der heutigen Predigt lautet: Gott offenbart sich in deiner Heiligung. Und wir werden dazu den Psalm 19 betrachten. Wir werden die einzelnen Verse durchgehen und dann darüber nachdenken. Und im Psalm 19 entdecken wir quasi drei Offenbarungen Gottes. Gott offenbart sich in seiner Schöpfung, Gott offenbart sich in seinem Wort und Gott offenbart sich in seinem Knecht. Gott offenbart sich in seiner Schöpfung, Gott offenbart sich in seinem Wort und Gott offenbart sich in seinem Knecht. Und anhand dieser Offenbarungen sollt ihr erkennen, dass es ein wichtiges Anliegen für euch als Christen sein sollte, im Leben nach Heiligung zu streben. Denn Gott möchte sich durch euch hindurch anderen Menschen offenbaren. Und die anderen beiden Offenbarungen in der Schrift und in der Schöpfung, die helfen euch sogar dabei. Ja, wir kommen zu der ersten Offenbarung. Gott offenbart sich in seiner Schöpfung. Dazu betrachten wir die Verse 1 bis 7. Und ich lese jetzt Verse 1 und 2. Dem Chorleiter ein Psalm von David. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Es gibt auf der Erde viele Arten von Welten. Gott hat so viele Welten hier geschaffen. Da wäre zum einen die Welt in der Erde, also unter unseren Füßen. Und dann gibt es die Tier- und Pflanzenwelt im Meer. Dann gibt es die Tierwelt in der Luft oder auch auf der Erde. Es gibt die kleine Welt, die wir mit bloßem Auge gar nicht sehen können, wo wir ein Mikroskop dafür brauchen. Also Gottes Schöpfung ist sehr vielfältig. Der Biologe Edward Wilson nimmt an, dass es ca. 1,6 Millionen Pilzarten gibt, 10.000 Arten von Ameisen, 300.000 Arten von Blütenpflanzen, 4.000 bis 5.000 Arten von Säugetieren und 10.000 Arten von Vögeln. Wenn wir uns diese herrliche Vielfalt der Schöpfung Gottes, wenn wir die uns mal vor Augen führen, wenn wir sie betrachten, dann zeigt uns das einige Eigenschaften Gottes auf. Gott ist unfassbar groß. Er ist unfassbar mächtig und kreativ, denn er hat all das geschaffen. Aber diese Zahlen der Vielfalt des Lebens verblassen, wenn wir eben zusammen mit David hoch in den Himmel schauen. Führt euch einmal diese riesigen Entfernungen der Sterne vor Augen. In Lichtjahren werden sie gemessen. Eine unvorstellbare Weite und eine unvorstellbare Schar an Sternen. Auch wenn David nicht unsere Erkenntnisse hatte, so war er überwältigt von Gottes herrlicher Schöpfung. Und heute erkennen wir umso mehr die unglaubliche Unbegrenztheit Gottes. Gott thront über dem ganzen Universum. Er regiert und es entgeht ihm nichts. Das ist unfassbar, dass Gott so unbegrenzt, so groß ist, dass er über allem die Kontrolle hat, dass er alles geschaffen hat und jetzt alles lenkt. Ja, wir können nur staunen über die Fähigkeiten unseres Schöpfers. Seine Weisheit plante all das, die einzelnen Arten von Tieren, von Pflanzen, die große Weite des Weltalls. All das hat er geplant mit seiner Weisheit. Und mit seiner Macht setzte er all das um. Er setzte seinen wunderbaren Plan um. Und es gibt noch eine wunderbare Botschaft für uns. Dieser große, dieser herrliche und mächtige Gott, der hat auch einen Plan mit dir als Christ. Er will dich zu einem Ebenbild Christi umgestalten, so dass er sich deinen Mitmenschen durch dich offenbart. Ist das nicht fantastisch? Wir würden denken, das ist unmöglich. Ich bin so ein kleiner Mensch, ich mache so viele Fehler. Wer bin ich schon? Aber tatsächlich, Gott möchte durch dich anderen Menschen begegnen. Andere Menschen sollen an dir Gott erkennen. Es ist Gott nicht unmöglich. Der mächtige Gott, der weise Gott, der all das gemacht hat, der wird auch dich dazu bringen. Wir kommen zu Vers 3. Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis. Jeder Tag meldet aufs Neue, dass unser mächtiger und treuer Gott, dass er das Leben gibt und dass er alles am Leben erhält. Und darauf kannst du dich verlassen. Gestern schien die Sonne, heute schien die Sonne und du kannst dich darauf verlassen, dass Gott auch dafür sorgt, dass morgen die Sonne scheinen wird. Diese Beständigkeit der Naturabläufe zeigt Gottes Macht auf. Er hat alles geschaffen und seine Macht erhält auch alles, sodass wir uns darauf verlassen können, dass nichts davon aufhört, außer Gott will es so. Außerdem offenbart uns der beständige Tag- und Nachtwechsel von Tag und Morgen, dann wieder Nacht, dann wieder Tag und dann wieder Nacht. Das ist ja immer derselbe Rhythmus. Und das zeigt uns, dass auch Gott immer derselbe ist. Gestern, heute und in Ewigkeit. Gott ändert sich nie. Du kannst dich also auf Gott verlassen. Er ist eben nicht launisch wie wir als Menschen, die heute mal Ja sagen und dann doch morgen wieder Nein. Gott hält sich hundertprozentig an sein Wort. Das, was er gesagt hat, das tut er auch. Und darauf können wir uns verlassen. So auch auf das, was Jesus in Johannes 10, Vers 28 gesagt hat. Dort heißt es, ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Du bist auf ewig gerettet. Darauf kannst du dich verlassen. Und wenn wir mal auf unser Leben zurückschauen, dann werden wir merken, wie oft sind wir als Nachfolger Christi schon gefallen. Wie oft sind wir in Sünde gefallen oder haben nicht das getan, was unser Herr von uns möchte. Aber unser Herr stand treu an unserer Seite. Er hat immer dafür gesorgt, dass wir wieder auf den richtigen Weg gekommen sind, dass wir in der Heiligung wachsen, dass wir Christus immer ähnlicher werden, damit wir eben durch unser Leben Jesus verkünden. Wir kommen zu den Versen 4 und 5. Ohne Rede und ohne Worte, mit unhörbarer Stimme, Ihr Schall geht aus über die ganze Erde und bis an das Ende der Welt ihre Sprache. Dort hat er der Sonne ein Zelt gesetzt. In Römer 1, Vers 20 sagt uns Paulus, denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen. Gottes Schöpfung ist wie ein Buch ohne Worte. Zu jedem Menschen spricht sie ohne Stimme. Und jeder Mensch empfängt diese Botschaft Gottes, dass er alles erschaffen hat. Jeder Mensch kann es sehen. Aber leider ignorieren viele Menschen diese Botschaft Gottes. Sie wollen ihn nicht als Gott haben. Sie wollen selbst Gott sein über ihr Leben. Sie wollen selbst herrschen. Und deswegen lehnen sie Gottes Botschaft ab. Aber das Wunderbare ist, dass aus Gnade heraus durftest du erkennen, dass es Gott gibt. Du hast ihn anerkannt. Du hast ihn als Herr über dein Leben gelassen. Und mit dieser gleichen Gnade, mit der du das erkennen durftest, mit dieser Gnade wird Gott auch dafür sorgen, dass du immer mehr in der Heiligung wachsen wirst. So, dass eben Mitmenschen Christus in dir erkennen werden. Wir dürfen darauf vertrauen. Diese große Gnade hat Gott dir geschenkt. Und er wird jetzt auch aus Gnade dafür sorgen, dass wir Christus verherrlichen. Wir kommen zu den Versen 6 und 7. Und sie, wie ein Bräutigam aus seinem Gemach tritt sie hervor. Sie freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Vom Ende des Himmels geht sie aus und läuft bis an sein Ende. Nichts ist vor ihrer Glut verborgen. David verbrachte sehr viel Zeit als Hirte in der Natur. Unzählige Male beobachtete er den Sonnenauf- und Sonnenuntergang. Und gerade dieser Sonnenaufgang erinnerte ihn an einen Bräutigam, der herrlich gekleidet und geschmückt war. In herrlicher Pracht zog er voll Liebe und voll Erwartung aus seinem Hochzeitspavillon seiner Braut entgegen, um sie zu sich zu holen. Daran erinnerte sich David, als er an den Sonnenaufgang blickte. Und gleich der Sonne ist auch der Messias in der Welt erschienen. In Johannes 1, Vers 9 heißt es, er war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Dein Held, dein Retter Jesus Christus ist treu die Bahn auf Erden gelaufen, wie es der Ratschluss seines Vaters war. Er ist ans Kreuz gegangen und er rettete dich vor dem Gericht Gottes. Und nun wirst du zusammen mit der Gemeinde Jesu in der Heiligung immer mehr zubereitet und am Ende abschließend völlig verherrlicht, wenn Christus eines Tages wiederkommt, um seine Braut, die Gemeinde, zu sich zu holen. Hier heißt es auch, nichts ist vor der Glut der Sonne verborgen. Wir haben gesehen, Gott hat die Macht zu retten, aber er hat auch die Macht zu richten. Nichts kann sich am Tag des Gerichtes der Glut des gerechten Zornes Gottes entziehen. Der Tag des Herrn kommt, brennend wie ein Glutofen. Und viele Menschen in deiner Umgebung ignorieren die Botschaften Gottes. Diese Menschen sind verloren. Gott spricht den ganzen Tag zu ihnen, aber sie weigern sich. Sie wollen ihm nicht zuhören. Sie wollen selbst über ihr Leben herrschen. Und sie benötigen die Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Da müssen wir uns auch mal hinterfragen, was tragen wir dazu bei, was trägst du dazu bei, dass die Botschaft Gottes bei ihnen ankommt? David staunte über Gottes Größe, die in der Schöpfung deutlich wird. Und auch wir können über Gottes Größe staunen. Wir sollen sogar darauf vertrauen, dass er mit seiner erschaffenen Kraft eben auch in uns wirksam ist. Er hat das alles geschaffen. Er erhält alles am Leben. und er ist auch in uns wirksam. Also können wir gemeinsam mit ihm daran arbeiten, in Heiligung zu wachsen, damit eben noch viele Menschen an dir Gott erkennen und zum Glauben kommen, errettet werden. Die Schöpfung Gottes zeigt dir Gottes Größe, Weisheit und Macht auf. Und mit dieser Kraft heiligt Gott eben auch dein Leben, denn er will sich durch dich offenbaren. Als nächstes werden wir sehen, Gott offenbart sich in seinem Wort. Und dazu lesen wir die Verse 8 bis 11. Ich beginne mit dem Vers 8a. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Gesetz bedeutet auf Hebräisch Tora und es hat die Bedeutung so viel wie Unterweisung, Leitung, Lehre. Ursprünglich war im jüdischen Verständnis die Tora die Schriftrollen des Gesetzes, aber hier in unserem Psalm kann man eigentlich von allen schriftlichen Offenbarungen Gottes ausgehen. Tora leitet sich auch von einem Wort ab, das so viel bedeutet wie einen Pfeil abschießen. Und wie beim Bogenschießen der Schütze eben ein Ziel im Blick hat und anvisiert, um es zu treffen, so will eben ein Lehrer auch ein ganz bestimmtes Ziel bei seinen Schülern erreichen. Gott hat dir sein Wort gegeben, weil er ein ganz bestimmtes Ziel verfolgt. Er will, dass du Christus immer ähnlicher wirst. Durch sein Wort leitet er dich in deinen Beziehungen zu dir selbst, zu deinen Mitmenschen, aber auch zu Gott. Und im Gegensatz zu Büchern und Lehren der Menschen ist Gottes Wort vollkommen, fehlerlos und vollständig. Menschliche Sprache und menschliche Ansichten, die wandeln sich im Laufe der Zeit. Und Bücher und Lehren werden deswegen ständig angepasst. Aber das Wort Gottes bedarf niemals einer Überarbeitung, niemals einer Erneuerung. Und auch da müssen wir uns hinterfragen, wie oft hast du schon am Wort Gottes gezweifelt? Vielleicht denkst du manchmal, ach, die ein oder andere Sache, das ist ja noch nicht mehr zeitgemäß. Das sollte man vielleicht nicht mehr ganz so genau nehmen. Aber Gottes Wort ist fehlerlos. Nur wenn du hundertprozentig danach dein Leben ausrichtest, wirst du in der Heiligung vorankommen und Christus ähnlicher werden. Und es heißt ja auch, Gottes Wort erquickt. Durch sein Wort hat Gott am Anfang alles erschaffen. Er sprach und es wurde. Und sein Wort erhält alles Leben hier auf der Welt. Und wenn wir dieses Wort Gottes empfangen, belebt es uns und erhält unser neues Leben. Also wir werden immer mehr umgestaltet zu einem Ebenbild Christi, weil Gottes Wort uns belebt. Also lese beständig im Wort Gottes, denn dann wird der Heilige Geist es gebrauchen, um dich zu erneuern. Und so wird es dann immer weniger passieren, dass du der Sünde erliegst oder aus Stolz irgendwelche Dinge eigenwillig entscheidest. Du wirst viel mehr und mehr so leben, wie Jesus gelebt hat. Wir kommen zu Vers 8b. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht den Einfältigen weise. So wie ein Zeuge vor Gericht ein wahres Zeugnis gibt, so bezeugt Gottes Wort den Menschen die Wahrheit. Und wir als gläubige Christen, wir müssen einfältig wie ein Kind die Wahrheiten Gottes demütig annehmen. Denn so macht uns das Zeugnis Gottes weise. Wenn wir dagegen aber hochmütig sind und sagen, ach, wir wissen die Dinge besser, dann werden wir nicht weise am Wort Gottes. Wenn wir aber demütig sind und uns dem Wort Gottes unterordnen, dann erkennen wir immer mehr, wer Gott ist und wer wir sind. Gottes Wort wird dich zum Beispiel immer mehr der Sünde überführen. Wie oft halten wir uns für besonders gut? Aber wenn wir Gott und seinem Wort begegnen, wird uns das unserer Schuld überführen. Vers 9a. Die Vorschriften des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Der Herr gab uns Anweisungen zur praktischen Bewältigung unseres alltäglichen Lebens. Auch weltliche Gesetzgeber geben uns viele Vorschriften. Und einige davon sind nicht gut. Sie schaden sogar das Volk und bringen es in Not. Man denke da an einige Diktatoren in der Vergangenheit, die ihre ganz persönlichen Ziele verfolgten und für die das Volk eigentlich nebensächlich war. Aber bei den Vorschriften des Herrn ist es anders. Es bringt sogar Freude in denen hervor, die die Vorschriften befolgen. Denn diese Vorschriften geben uns Gewissheit. Wenn wir danach handeln, dann wissen wir, wir sind auf einem richtigen Weg der Heiligung. Und das erfreut unser Herz, weil wir wissen, wir sind auf dem richtigen Weg. Wenn wir so leben, dann geben wir unserem Herrn die Ehre. Dann machen wir seinen Namen groß. Und das ist doch das, was wir alle wollen. Wir wollen unserem großartigen Gott die Ehre geben. Wir wollen mit unserem ganzen Leben ihn verherrlichen. Und die Vorschriften des Herrn geben uns die Gewissheit, so sind wir auf einem richtigen Weg. Vers 9b. Das Gebot des Herrn ist lauter, es macht die Augen hell. Unser Herr liebt sein Volk und darum gebietet er uns, was wir zu tun und was wir zu lassen haben. Und seine Befehle sind lauter. Er meint, was er sagt. Gott macht eben keine leeren Drohungen oder leeren Versprechungen. Das, was er sagt, so wird es auch sein. Und das, was er sagt, das ist auch richtig und was falsch ist, das ist auch falsch. Und dadurch leuchtet Gottes Wort uns den Weg durch eine dunkle Welt sicher ans Ziel. Wenn wir aber ungehorsam sind, dann machen wir Umwege in der Nachfolge. In dem Moment sind wir eben nicht mehr im Bilde Christi, sind kein gutes Zeugnis. Daher vertraue dem Wort Gottes, das dir dabei hilft, ein Nachfolger Jesu zu sein. Vers 10a. Die Furcht des Herrn ist rein und besteht in Ewigkeit. Es ist ein bisschen ungewöhnlich, dass man die Heilige Schrift als Furcht des Herrn bezeichnet. Aber wir werden so daran erinnert, dass wir das Wort Gottes nur wirklich kennenlernen können und danach leben können, wenn wir Gott fürchten. In Sprüche 9, Vers 10 steht, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Das Merkmal eines guten Christen ist eben nicht ein großer Kopf, wo ganz viel Wissen reingeht, also indem man eben die Schrift studiert und sich alles merkt, sondern das Merkmal eines guten Christen ist ein glühendes Herz für den Herrn. Alle Gebote und alle Vorschriften Gottes können nur sehr wenig ausrichten, wenn wir Gott nicht fürchten. Fehlt die Gottesfurcht, sind seine Vorschriften quasi ja, wie stumpfe Pfeile, die nicht wirklich ins Ziel treffen, oder ein nasser Zunder, der nicht ein Feuer entfachen kann. Das Wort Gottes zeigt uns dann auf, was gut und richtig ist, und wir wissen das auch, aber wir leben nicht danach, weil wir einfach Gott nicht genug fürchten. Also, wenn du in der Heiligung wachsen willst, dann übe dich in der Gottesfurcht. Wie kannst du das erreichen? Erforsche die Schrift und versuche zu erkennen, wie groß, wie herrlich und wie heilig unser Herr ist und wie sündhaft und verkommen dein Herz und wie verkommen du selbst bist. Und dass nur aus Gnade Gottes du errettet bist. Nur Gottes Gnade hat dich vor der Hölle bewahrt. Wenn wir das für uns erkennen, dann werden wir automatisch gottesfürchtig und wir sind bereit, das Wort Gottes und seine Vorschriften auch in unserem Leben umzusetzen. Die Verse 10b und Vers 11. Die Rechtsbestimmungen des Herrn sind Wahrheit. Sie sind gerecht allesamt. Sieh, die köstlicher sind als Gold, ja viel gediegenes Gold und süßer als Honig und Honigseim. Gott fällt seine richterlichen Aussprüche über jeden Menschen, über alles Tun, über jede einzelne Tat. Und Gott ist absolut heilig. Nur er kann für völlige Gerechtigkeit sorgen. Was der Herr beurteilt, ist darum gerecht, weil er es beurteilt, er als heiliger Gott. Und darum war Gottes Wort für David mehr wert als alle Schätze der Welt. Und wir müssen uns das mal vor Augen führen. David war König, er hatte so viel Reichtum und was man sich sonst nur vorstellen kann, Ehre. Und trotzdem war ihm Gottes Wort wichtiger als all das. Und auch hier können wir uns selbst prüfen. Denn wie du die Bibel behandelst, so ist auch dein Verhältnis zu Gott. Hast du ein Verlangen nach dem Wort Gottes, weil es dir kostbar ist? Mehr als Reichtum, gutes Essen, Ehre, Karriere? Hier mal eine kleine Prüffrage. Sind dir Gemeindefeste wichtiger als Bibelstunden oder Hauskreise? Ich denke, das gibt uns schnell zu denken über unsere Haltung gegenüber dem Wort Gottes. Wie schnell sind wir doch dabei, wenn es um Feiern und leckeres Essen geht und wenn wir dann um darüber nachdenken, zu einer Bibelstunde zu gehen, eine Stunde lang über Gottes Wort nachzudenken, dann sind wir doch schnell mal zögerlich. Wir sollen einsteigen in Davids Begeisterung über Gottes Wort. Wir müssen die Heilige Schrift schätzen, indem wir regelmäßig und intensiv darin forschen. Gott offenbart sich darin und Gottes Geist wird durch die Bibel mehr und mehr dich in das Ebenbild Gottes verwandeln. Gott offenbart sich in der Schöpfung und in seinem Wort. Und als Gläubige sollen wir danach streben, in der Heiligung zu wachsen. In Hebräer 12, Vers 14 heißt es, jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Im Kontext des Textes und auch der Bibel wird aber auch deutlich, dass wahre Heiligung nur mit Gottes Wirken möglich ist. Und so offenbart sich Gott durch uns hindurch. Und andere Menschen können ihn durch uns erkennen. Wir betrachten die letzte Offenbarung Gottes. Gott offenbart sich in seinem Knecht. Wir lesen dazu die Verse 12 bis 15 nacheinander. Vers 12. Auch wird dein Knecht durch sie gewarnt. In ihrer Befolgung liegt großer Lohn. Woran erkennt man einen Knecht Gottes? Daran, dass er sich durch Gottes doppelter Offenbarung warnen lässt. Er fürchtet den Schöpfer und dessen Worte. Und er weiß, dass im Gehorsam großer Lohn ist. Hebräer 11, Vers 6 sagt, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Als Knecht Gottes darfst du erleben, wie Gottes Weisungen dir Licht geben für deinen Weg in dieser dunklen Welt. Gottes Wort gibt dir Mut im Angesicht aller möglichen Gefahren, die dir begegnen. Und Gott spricht dir in seinem Wort Kraft zu bei allen Kämpfen, die du immer wieder im Leben hast. Nach 2. Timotheus 3, Vers 17 bist du durch Gottes Wort für jedes gute Werk ausgerüstet. Also freue dich über das Wort Gottes, denn es verhilft dir zu einem geheiligten Leben, das Gott ehrt. Und du wirst sogar am Ende noch Lohn empfangen, wenn Christus eines Tages wiederkommt. Vers 13. Verirrungen. Wer bemerkt sie? Von den verborgenen Sünden sprich mich frei. Als Sünder bist du schwach. Du irrst dich im Leben. Wir sehen dadurch, das Böse, der Irrtum, die Finsternis hat mehr Macht über dich als das Gute. Und darum bist du auf Gottes Gnade und seinen Beistand angewiesen. Alleine kannst du es nicht schaffen. Du wirst dich immer von dem Bösen überwältigen lassen. Du brauchst Gottes Hilfe, um der Sünde zu widerstehen, um ein geheiligtes Leben zu haben. Wir sind geistlich sozusagen blind. Wir merken unsere Irrtümer oft nicht. Und aus uns heraus erkennen wir auch unsere Knechtschaft der Sünde oft nicht richtig an. Wir erkennen nicht, wie verkehrt unser Herz eigentlich ist. Man kann das bildlich so verstehen wie ein Blinder, der sich eben selbst niemals sehend machen kann. Wir sind in unserer Blindheit hilflos. Wir sind auf Gott angewiesen, dass er uns sehend macht. Und darum bittet David Gott, von den verborgenen Sünden sprich mich frei. David hat am Anfang den Schöpfer betrachtet und jetzt ist er bei dem Gebet an den Schöpfer gelangt. Und genauso wie er sollen auch wir bekennen, dass wir in und an uns verborgene Sünden haben. Wir sollen darauf vertrauen, dass unser Herr diese Sünden kennt. Wir sollen ihn darum bitten, dass er ja uns diese Schuld aufzeigt, dass er uns auch davon reinigt. Denn nur so können wir in der Heiligung wachsen. Wir sind völlig von ihm abhängig. Er muss uns zeigen, was wir nicht sehen können. Auch von Übermütigen halte deinen Knecht zurück. Lass sie mich nicht beherrschen. Dann bin ich tadellos und bin rein von schweren Vergehen. Wir haben eben gesehen, dass wir unbewusst in Sünde irren. Aber wir sündigen auch bewusst mit Übermut. Und diese beiden Tatsachen zeigen uns deutlich auf, wie sehr wir unter die Sünde gefallen sind. Mit der Bitte, halte deinen Knecht zurück, beweist David, dass er von seiner Sündhaftigkeit gründlich überführt worden ist. Er hat erkannt, wie tief er in Sünde steckt. Und darum bittet er Gott, den Schöpfer und Erlöser, ihm von dem bösen Willen zu befreien. Wir sehen hier praktisch, dass David nicht daran glaubte, dass es eine Art freien Willen gibt, dass man frei entscheiden kann, das Gute oder das Böse zu tun. Und ja, das müssen wir uns einfach auch vor Augen führen. Wir dürfen uns nicht einbilden, diese Freiheit zu haben. Wir haben sie nicht. Und daher müssen wir Gott darum bitten, dass er dich von dem bösen Willen befreit, damit du offen dafür bist, das Gute zu tun, das, was er durch dich vollbringen will. Und so sollten wir mit David das Gebet sprechen: Sie sollen nicht über mich herrschen. Und auch unser Herr Jesus hat uns doch gelehrt in dem Vater unser, wie wir beten sollen: Errette uns von dem Bösen. Paulus lehrt uns in Philipper 2, Vers 13: Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Ohne Gott kannst du nichts Gutes tun. Das fängt bei unserer Bekehrung an. Durch den Heiligen Geist wurdest du wiedergeboren, wodurch du erst das Verlangen auch hast, Gottes Willen zu tun. Und jetzt, wo du als Nachfolger Jesu den Willen Gottes tun willst, brauchst du den Heiligen Geist, um ihn auch tatsächlich umzusetzen. Vers 15. Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein. Herr, mein Fels und mein Erlöser. Am Anfang des Psalmes betrachtete David die herrlichen Weiten des Alls. Und nun führt er sein Lied zu seinem eigenen Herzen. Die Botschaft, die Gott durch den Himmel und durch sein Wort verkündet, hat Gott nun in sein Herz geschrieben, in das Herz seines Knechtes. Diese Botschaften regieren jetzt im Innern Davids. Paulus sagt über die Knechte Jesu in 2. Korinther 3, Vers 3 Ähnliches. Ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst geschrieben, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Davids Bitte um ein wohlgefälliges Reden seines Mundes bezeugt, dass er völlig danach strebt, vollkommen zu sein. Jakobus 3, Vers 2 sagt, wenn jemand im Wort nicht strauchelt, der ist ein vollkommener Mann. Und David hat an dem Reden Gottes in der Schöpfung und in dem Wort Gottes eben gesehen und hat darüber nachgedacht. Und dabei hat er eben erkannt, dass Gottes Reden vollkommen ist. Und nun begehrt er danach, ja, seinem Herrn da ähnlich zu werden, dass sein Reden auch vollkommen ist. Und das ist ja auch das, was wir als Christen ja eigentlich begehren, dass wir immer mehr dem Bilde unseres Herrn gleich werden, immer mehr diesem vollkommenen Bild nacheifern. Davids letzte Worte in seinem Lied gelten dem Herrn, seinem Fels und Erlöser. Und auch wir sollen den festen Blick auf unseren Herrn haben. Wir sollen darauf vertrauen, dass Gott in deinem Leben wirkt. Denn anhand der Offenbarungen Gottes kannst du ganz sicher wissen, dein Herr ist zuverlässig. Gott ist dein Fels. Er ist treu, wie auch der Tag immer wieder treu nach der Nacht kommt. Wir Menschen, wir sind wankelmütig, unbeständig. Wir haben oft gute Absichten, aber allzu oft führen wir sie dann nicht aus. Und dann kommen böse Wünsche in uns hoch und denen geben wir dann nach. Gott aber ändert sich niemals. Er ist ein ewiger Fels. Er ist fest. Er weicht nicht und er trägt uns. Nur auf ihm stehen wir fest. Gottes Wille ist fest. Unser Wille ist schwankend. Gott hat dir die Augen geöffnet, um in Gottes Werken seine Herrlichkeit zu sehen. Und Gott hat dir die Ohren geöffnet, in seinem Wort seine Stimme zu hören. Gott hat dein Herz erneuert und treibt deine Heiligung durch seinen Geist voran. In enger Abhängigkeit zu Gottes Offenbarungen in der Schöpfung und in seinem Wort und eben auch durch Gottes Wirken in dir wird sich Gott immer mehr in deinem Leben, in deiner Heiligung offenbaren. Ich habe ja eingangs die festliche Weihnachtsbeleuchtung angesprochen, die wir ja gerade zu Weihnachten überall bewundern können. Und das Besondere ist ja da bei der Elektrizität, dass sie eine unsichtbare Kraft ist, die aber eben an den Auswirkungen sichtbar wird, dass man eben Licht hat als Beispiel. Und ebenso ist es mit Gott und dir. Gott selbst können die Menschen nicht sehen. Aber Gott wirkt in deinem Leben und in dir Heiligung, so dass sich Gott eben durch dich anderen Menschen offenbart. So wirst du zu einem Licht in der dunklen Welt. Und so werden wir als Gemeinde zu einer herrlichen Festbeleuchtung, die unseren Herrn preist. Wir sind angetrieben von einer unsichtbaren Kraft. Amen. Ich lade dazu ein, gemeinsam zu beten. Wer möchte beten? Amen. Wir wollen noch gemeinsam ein Lied singen. O Heiland, reiß die Himmel auf. Und ich lade dazu ein, aufzustehen. Ich spreche noch den Segen. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, bewahre eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus. Amen. Wir nehmen noch einmal Platz und hören auf ein Postludium. Und ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag und einen gesegneten vierten Advent.